Auch 2 Wochen nach Ostern oder nach unserem Auferstehungsfest können wir uns als Geschwister im Herrn immer noch begrüßen mit dem wunderbaren kurzen Glaubensbekenntnis: Der Herr ist auferstanden. Amen, amen. Bevor wir uns der Botschaft von heute widmen, die den Namen Lazarus trägt, würde ich einmal gerne ins Gebet gehen. Himmlischer Vater, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Schöpfer von Himmel und Erde, dir gebührt all unsere Anbetung, unser Dank, unsere Ehre, unsere Liebe, unser Lobpreis für immer und ewig. Danke, dass du uns deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus, unseren geliebten Herrn und Heiland, nicht vorenthalten hast, sondern in ihm uns den Weg zurück zu dir geebnet hast. Hab Dank dafür. Danke auch für diese Zusammenkunft und alle Zusammenkünfte, die jetzt zu deiner Ehre stattfinden. Herr, danke, dass wir dein Wort jetzt auch hören wollen, dass wir dich in unser Leben sprechen lassen wollen. Aber dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit. So lenke und leite du uns jetzt bitte beim Lesen, Hören und Verstehen deines Wortes. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige du uns in der Wahrheit, dir zu deiner Ehre. Amen. Amen. Ja, wie gerade gesagt, die Botschaft trägt den Titel Lazarus und als Basis dient uns dort der Text aus Lukas 16, die Verse 19 bis 31. Dort steht geschrieben: Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte, sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Amen. Um uns jetzt den Zugang zu diesem Text zu ermöglichen, ist es jetzt erstmal sehr hilfreich, uns zu vergegenwärtigen, zu wem redet der Herr Jesus jetzt hier. Der Herr Jesus, und da finden wir die Erläuterung in zwei Kapiteln zuvor, das ist nämlich im Lukas-Evangelium, Kapitel 14, da lese ich mal die ersten beiden Verse, denn die sind jetzt sehr, sehr hilfreich. Und es begab sich, als er am Sabbat in das Haus eines Obersten der Pharisäer ging, um zu speisen. Da beobachteten sie ihn. Und siehe, da war ein wassersüchtiger Mensch vor ihm. Und Jesus ergriff das Wort und redete zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern. Also in diesem Kontext befinden wir uns jetzt. Der Herr Jesus spricht zu den Pharisäern und zu den Gesetzesgelehrten. Und mit dieser Geschichte wird uns ein Blick in das Jenseits ermöglicht. Ja? Wer waren die Pharisäer? Die Pharisäer waren eine religiös-politische Bewegung, die sich der Einhaltung des Gesetzes, was wir jetzt heute als Altes Testament bezeichnen, verpflichteten. Die nahmen das besonders ernst. Ja? Und in Vers 19, so beginnt ja hier diese Begebenheit, redet der Herr von einem reichen Mann, und dieser Reichtum wird nochmal besonders hervorgehoben, indem wir hier erfahren, dass dieser reiche Mann sich in Purpur kleidete und in Leinwand. Also das sind Kleidungsstücke oder sagen wir mal so Materialien, die sich der Normalbürger natürlich nicht erlauben konnte. Also wichtig jetzt hier, es war ein reicher Mann, dessen Reichtum sich im Tragen des Purpurs und des Leinwandes hervorgehoben wurde. Demgegenüber berichtet der Folgevers von einem Armen. Und interessant ist jetzt hier, dass der Herr dem Armen einen Namen gegeben hat, Lazarus. Während der Reiche, da wissen wir jetzt nicht, wie war jetzt sein Name? Ja, war das jetzt Bartholomäus oder so? Davon berichtet die Bibel nicht. Der ist quasi namenlos, während der Arme den Namen Lazarus trägt. Und die Bibel hat ja besondere, also die Namen in der Bibel vielmehr, haben ja besondere Bedeutung. Und da wollen wir uns mal anschauen, was der Name Lazarus im Einzelnen bedeutet. Die Bedeutung von dem Namen ist, Gott ist Helfer, Gott hilft. Ja? Also Gott ist Helfer, Gott hilft. Während wir jetzt im Vers 19 gesehen haben, dass der Reichtum beschrieben wurde, sehen wir jetzt hier eine prekäre, notleidende Situation, in welcher sich der Lazarus befunden hat. Ja, sein Körper war übersät mit Geschwüren und er hatte nichts, er begehrte, dass das, was von den Tischen des Reichen herunterfällt, dass er das zu essen bekäme. Ja? Und da setzt die Bibel sogar noch einen drauf, sogar die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Also eine Situation, die nicht begehrenswert ist. Ja? Eine extrem notleidende Situation. Ich möchte noch mal hier auf den Namen eingehen. Warum ist da jetzt hier diese Kontrastierung? Einmal reich, einmal arm, einmal Namen, kein Name. Der Herr Jesus, als er die Jünger ausgesendet hat, einen Dienst zu tun, jeweils zu zweit, dann kamen die Jünger ja zurück und die haben sich gefreut. Mensch, uns haben sogar die Geister und Dämonen gehorcht und sie waren voller Freude darüber und berichteten das dem Herrn und Heiland. Und was hat der Herr gesagt? Nicht darüber sollt ihr euch freuen, sondern vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und das kommt ja hier jetzt, das ist wichtig jetzt in diesem Zusammenhang, der Reiche namenlos, Lazarus mit Namen. Ja? Also das ist mal wichtig, dass wir das auch hier nochmal uns vergegenwärtigen. Vers 22, da werden wir informiert, dass jetzt der Arme gestorben ist und von den Engeln eskortiert wurde in Abrahams Schoß. Und Abrahams Schoß, das ist eine jüdische Umschreibung für das Paradies. Ja? Die Juden handhaben das so, also sobald im jüdischen Kontext Abrahams Schoß davon die Rede ist, dann wissen wir das einzuordnen, das ist das Paradies. Und auch hier wieder eine Parallele dazu, als der Prophet Elia in den Himmel, der wurde ja entrückt, weil er ist nicht gestorben. Da kam ja auch ein Feuerpferd, genau, und hat ihn in den Himmel entrückt. Und hier der Arme wurde, was für eine Ehre, von Engeln in Abrahams Schoß hinweggeführt, hinweggetragen. Während der zweite Teil des Verses, der Reiche, da berichtet die Bibel nur, der Reiche ist auch gestorben und er wurde begraben. Mehr Informationen haben wir da jetzt nicht. Auch hier wieder eine Gegenüberstellung. Einmal diese Ehre von Engeln hin in das Jenseits emporgehoben, eskortiert zu werden. Und der Reiche, er ist einfach nur gestorben und er wurde begraben. Im Folgevers ist jetzt hier die Rede von einem Totenreich, in dem sich jetzt der Reiche wiedergefunden hat. Stichwörter sind jetzt hier Totenreich, Qualen, Abraham bzw. Abrahams Schoß wieder. Ja, das sind jetzt hier so diese Schlüsselwörter. Und mit Totenreich, das ist jetzt ein Ort, der jetzt hier in dem Vers beschrieben wird. Also das ist kein angenehmer Ort offensichtlich. Wir werden hier informiert, dass es ein Ort ist, der Qualen mit sich bringt. Und von diesem Ort sieht er von Ferne den Lazarus eben an einem, er kann ihn sehen, wahrnehmen, aber er befindet sich in Abrahams Schoß. Und da auch diese Geborgenheit und jetzt allein anhand dieses Verses sehen wir, das kann jetzt kein Ort sein, wo der unangenehm ist, ja, weil diese Geborgenheit, allein durch das Wort Abrahams Schoß entnehmen wir schon eine gewisse Geborgenheit und die uns im Folgenden auch noch weiter erläutert wird. Jetzt spricht dieser, der reiche Mann, interessanterweise wusste er auch einzuordnen, wer das ist, dass er Abraham identifiziert hat. Er spricht ihn an, Vater Abraham, erbarm dich über mich und sende Lazarus. Das Sende Lazarus ist jetzt hier eine interessante Zusatzinformation, denn warum muss jetzt der Lazarus gesendet werden, dass er jetzt einen Dienst für ihn hier verrichte? Also da haben wir eine Haltung dem Lazarus gegenüber, die schon mal auffällig ist. Ja? Sende mal den Lazarus. Ist ja, und das ist auch wichtig, denn hier kommt ja auch diese Haltung mancher Pharisäer, muss man sagen, nicht aller, mancher Pharisäer heraus, die, wir erinnern uns an das Gebet des Pharisäers auf dem Marktplatz und des Zöllners, ach Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die Sünder. Also manche Pharisäer, die immer hinabblickten auf Menschen und die sie dann auch, da kommt so eine Haltung, das sind ja Menschen zweiter Klasse. Ja? Jetzt könnte man das hier auch vermuten, ach, sende mal den Dienstboten Lazarus, dass er jetzt hier den Dienst für mich verrichte. Das kommt gleich noch mehrfach. Also wir werden sehen, dass das hier jetzt an dieser Stelle eine Vermutung ist, die sich im Folgenden auch bestätigt. Dann sehen wir, dass er darum bat, dass der Lazarus ihm Wasser bringe. Also dieser Ort, hier jetzt eine nähere Beschreibung des Aufenthaltsortes des Reichen, definitiv nicht erstrebenswert. Ein Ort, der sehr heiß ist und von Flammen, oder von hier einer Flamme ist die Rede, und in welcher er Qualen litt. Das ist jetzt der Aufenthaltsort des Reichen. Und jetzt antwortet Abraham auf diese Aussage, Sohn. Also da haben wir dieses Vater-Sohn-Verhältnis und das deutet darauf hin, dass der Reiche wohl ein Jude gewesen ist, denn die Juden die sehen sich in der Linie Abrahams und hier die Antwort oder die Anrede Abrahams zu dem Reichen eben Sohn. Also da haben wir dieses Vater-Sohn, dieses Vater-Sohn-Verhältnis. Und er lässt ihn wissen, du hast ja dein Gutes empfangen in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wirst er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Was ist denn jetzt so schlimm daran, dass jemand seinen Reichtum genießt? Dem ist ja nichts vorzuwerfen. Nur es ist ja so, dass wohl der Reiche sein Reichtum für sich behalten hat und ihm waren die anderen egal. Denn die Bibel berichtet ja nicht in den Versen zuvor, dass er von den Brosamen, die von seinem Teller fielen oder von seinem Tisch fielen, etwas abgegeben hat oder hätte. Davon haben wir keine Information. Und der Herr Jesus lässt uns ja wissen, was immer ihr einem der Geringsten unter euch getan habt, das habt ihr mir getan. Oder an anderer Stelle, Barmherzigkeit ist es, was er sich wünscht. Und das hat der Reiche wohl offensichtlich vermissen lassen, ja, während seines Lebens. Deswegen lässt uns der Abraham hier oder die Bibel dieses hier eben wissen, dass er jetzt mit den Konsequenzen seines Lebens konfrontiert wird. Ja? So. In Vers 26 erkennen wir, dass zwischen diesen beiden Aufenthaltsorten, wir reden jetzt vom Totenreich, ja, eine gewisse Distanz herrscht zwischen dem Ort, Aufenthaltsort des einen, des Reichen, und dem Lazarus. Eine große Kluft, aber sie konnten sich beide sehen und sie konnten miteinander wohl auch kommunizieren. Die einen begehrten natürlich, dort hinüberzusteigen, aber können es nicht, und noch die anderen könnten dort hinüberkommen. Totenreich, damit ist jetzt nicht die Hölle gemeint. Die Hölle kann es auch in dem Sinne gar nicht sein. Also die Bibel, der hebräische Begriff ist Sheol, der dieses Totenreich bezeichnet, oder der griechische Hades. Und warum kann es jetzt nicht die Hölle sein? Denn wenn wir mal in die Offenbarung schauen, Anfang der Offenbarung, Kapitel 2, direkt im Vers 11, da werden wir informiert über Folgendes, Offenbarung 2, Vers 11. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwinde, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Also hier Schlüsselwörter, der zweite Tod. Oder auch im vorletzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 21, Vers 8. Da berichtet die Bibel, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Also der zweite Tod, damit ist gemeint die Zeit nach dem Gericht. Jeder Mensch wird sich eines Tages vor Gott verantworten müssen. Und dann ist das Entscheidende, es gibt ja diesen Spruch, wer einmal geboren ist, der stirbt zweimal, wer zweimal geboren ist, der stirbt nur einmal. Mit der zweiten Geburt ist ja die Wiedergeburt gemeint. Und wir als Geschwister in Christus haben diese Zuversicht, wir haben diese Heilsgewissheit, dass wir diesem Gericht eben entgehen werden. Das sagt der Herr Jesus auch, da kommen wir gleich nochmal zu. Also da gibt's etwas, woran wir immer wieder festhalten müssen, auch wenn uns der Widersacher versucht, da irgendwie Zweifel einzureden. Wir haben diese Heilsgewissheit und uns ist es eben geschenkt, dass wir da durch dieses Gericht nicht, dass wir da herumkommen. Ja? Und deswegen, wir sehen ja jetzt hier, was es mit sich bringt. Das ist jetzt keine Kleinigkeit, ja. In Hebräer 9, Vers 27a, da werden wir ja auch informiert. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es wird so kommen. Jeder Mensch muss sterben. Wir werden alt, wir werden krank, ja. Das gehört alles dazu. Aber wir müssen eines Tages sterben. Und dann ist ja die Frage, wo geht es hin? Sind wir darauf vorbereitet? Im Alten Testament ist ja dieser wunderbare Vers, Herr, oder dieses Gebet, Herr, lehre uns die Tage weise zählen, lehre uns die Tage zählen, damit wir ein weises Herz bekommen. Da steht nicht weise Herzen, sondern das menschliche Herz, das bedarf der Weisheit Gottes. Und das kommt in diesem Vers so heraus. Also, dass man darüber mal nachdenkt, wo geht es denn hin? Und wir leben ja in Zeiten so, ach ja, was machen wir nächstes Wochenende? Wenn ich jetzt hier zu Hause am Tisch sitze mit meiner Familie, mit Tantin und den Kindern, ja, was machen wir vielleicht im nächsten Urlaub und so weiter und so fort, ist ja alles berechtigt. Wir machen uns Gedanken darüber, aber machen wir uns auch Gedanken darüber, wo es eines Tages hingeht? Ja, das ist doch mal diese Frage überhaupt. Und natürlich ist das menschlich jetzt gesprochen, dass wir dann sagen, so ach, über die Ewigkeit, sich da jetzt Gedanken zu machen, das macht ja was, das könnte mich jetzt in meiner Gemütsverfassung ein bisschen betrüben, ja, da möchte ich mich jetzt nicht befassen. Ja, aber was ist denn der Unterton eines solchen Gedanken? Ich möchte mich damit jetzt nicht näher auseinandersetzen, ich hätte ja vielleicht noch Zeit. Ja, wer weiß denn, ob wir die Zeit haben? So Gott will und wir leben, können wir heute Nachmittag das und das machen. Wir wissen es doch gar nicht. Es ist Gott, der uns die Zeit schenkt und die Zeit, die er uns schenkt, ist reine Gnade. Reine Gnade, die wir doch nach seinem Wohlgefallen nutzen mögen. Ja? Vielleicht mal eine kleine Geschichte. Ich weiß von jemandem, der als Kind sehr, sehr viel Angst vor dem Tod hatte. Und das war bedingt durch eine Begebenheit. Die Mutter seines besten Freundes, wir reden von jemandem im Grundschulalter, die Mutter seines besten Freundes ist über Weihnachten, Neujahr an Leukämie verstorben. Das hat ihn richtig mitgenommen. Und er war noch kein wiedergeborener Christ in dem Alter, ja, und hat das so mit sich ausgemacht, hat seinen Eltern das nicht anvertraut und dergleichen. Und dieser jemand ist aber dann irgendwann nur durch die Gnade Gottes hat ihn erreicht und er wurde wiedergeboren. Und da hat sich was gewandelt. Und warum erzähle ich jetzt das? Als Kind diese panische Angst vor dem Tod, er dachte auch so, was passiert dann? Diese Ungewissheit, ich komme in eine Kiste, Panikattacken und so weiter und so fort. Das kann man ja gar nicht so einordnen. Aber dann diese Gewissheit, wohin ich gehe. Ich gehe, ich komme von Jesus, ich bin hier wegen Jesus und ich gehe eines Tages zu Jesus. Ja? Das ist es und das kann uns alle nur diese Gewissheit geben und auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn ich weiß, eines Tages, ich gehe zum Herrn. Ja, ich gehe zum Herrn. So, genau so, Amen. Was anderes kann es doch gar nicht sein. Wir sind hier auf der Durchreise. Jeder Urlaub ist irgendwann mal zu Ende. Der heutige Tag ist heute Abend zu Ende. Unser Aufenthaltsort hier in dieser Welt hat eines Tages ein Ende. Wo gehen wir dann hin? Ja, das ist das, was uns unter anderem hier in dieser Geschichte natürlich vermittelt wird. Dass wir uns da mal auch mit befassen. Und jetzt auch vielleicht nochmal, weil ich vorhin erwähnte, diese Barmherzigkeit, die der Reiche offensichtlich hat vermissen lassen. Da denken wir nur an die Begebenheit des barmherzigen Samariters, ja, das, oder den Ausspruch, der Herr wünscht sich Barmherzigkeit und keine Opfer. Es geht jetzt nicht darum, gute Taten aus uns selbst heraus zu vollbringen, um uns die Ewigkeit zu erarbeiten. Also das wäre ein völlig falscher Gedanke, zumal die Bibel uns wissen lässt, dass wir uns nichts erarbeiten können. Es ist ein Gnadengeschenk. Und wenn wir mit unserem Mund bekennen, Jesus Christus als den Herrn, und in unserem Herzen glauben, dass er von den Toten auferstanden ist, deswegen auch nochmal diese Begrüßung, der Herr ist auferstanden. Wenn wir dieses sagen können, dann werden wir gerettet. Dann haben wir diese Heilsgewissheit. Ja, aber warum denn dann jetzt diese Werke und Glaube? Wir werden errettet, Heilsgewissheit bekommen wir aus Glauben, aber ein echter, authentischer Glaube resultiert in fruchtbringenden Werken. Das heißt, diese Rebe wird Frucht bringen. wenn sie die ganze Zeit am Weinstock bleibt. Das ist ein natürlicher Prozess. Und das sind dann keine Werke, die aus sich selber heraus entstehen, sondern nur durch den Saft, der aus dem Weinstock in die Reben treibt und dann in Frucht resultieren lässt. Also durch Jesus Christus entstehen die Früchte. Ja? Gut. Ja, die große Kluft haben wir gesehen. Und das, jetzt kommen wir zurück, Vers 27 nochmal, also da sind wir ja stehen geblieben. Er hat den Vater Abraham gebeten, ja, dass er Lazarus in das Haus seines Vaters sende. Also ihn, Lazarus wieder. Und jetzt macht der Reiche sich Gedanken um die Hinterbliebenen. Also irgendwas hat ihn jetzt dazu verleitet, sich jetzt auch Gedanken über diese zu machen. Denn es ging um seine Brüder, dass er, Lazarus, sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Und hier nochmal seine Haltung dem Lazarus gegenüber. Also das wirkt sehr so, als wäre der Lazarus für in seinen Augen nur ein Lakai, so ein Dienstbote, den kann man mal schicken, lass ihn das mal machen. Das ist diese Haltung, die jetzt hier so durchkommt. Ne? Aber es ging ihm darum, dass die Brüder gewarnt werden, denn dieser Ort ist nicht erstrebenswert. Da bitte nicht. Da sollen sie doch bitte auch nicht hinkommen. Jetzt, was sagt der Abraham dazu? Der Abraham lässt sie wissen, sie haben Mose und die Propheten. Auf diese sollen sie hören. Ja, aber zu dem Zeitpunkt, als wir sind jetzt hier natürlich in der neutestamentlichen Zeitordnung, Mose und die Propheten sind doch schon längst verstorben. Wie soll das jetzt funktionieren? Ich sage das jetzt mal so. Ne? Natürlich sind sie nicht mehr, sie leben nicht mehr. Damit ist natürlich die Schrift gemeint. Dass für uns jetzt das Alte Testament von Mose, die Propheten, auf die sollen sie hören. Das ist jetzt hier der Aufruf von unserem Herrn durch Abraham jetzt. Und es hebt die Bedeutsamkeit der Schrift hervor. Und wir wissen doch selber heutzutage, wie wird mit der Schrift umgegangen. Ob jetzt in der Christenheit, ich meine, die nicht bekehrten Menschen, die lesen ja nicht die Schrift. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Aber die nicht bekehrten, die sehen die Christen. Und die sehen dann vielleicht Jesus in den Christen oder eben nicht. Das hat also das ist eine Kettenreaktion. Wir können ja nicht erwarten, dass die Nichtbekehrten, die Ungläubigen, dass die jetzt, der Herr kann das natürlich, keine Frage, das kann man dem Herrn überhaupt nicht absprechen. Nur es geht ja jetzt darum, wir können ja nicht diese Erwartung als Christen, die Erwartungshaltung an den Tag legen, dass die Unbekehrten die Bibel lesen. Wir sind ja gut beraten, dem Folge zu leisten und selber die Bibel zu lesen. Warum? Um dem Herrn immer ähnlicher zu werden, von ihm zu lernen, und zu erfahren, immer weiter zu ihm zu wachsen. Ja? Und interessant ist auch, dass der Reiche eine Haltung auch an den Tag legt, indem er sagt, so, ja, dass der Lazarus zurückkommen soll. Das würde ja bedeuten, dass jemand, der schon im Jenseits ist, zurückkäme zu den Lebenden und ihnen berichte. Das ist ja diese Haltung, die wir den Juden die ganze Zeit aus der Schrift entnehmen. Die Juden begehrten ein Zeichen zu sehen, die Griechen Weisheit. So steht es in 1. Korinther 1 irgendwo. Die Juden benötigten immer wieder ein Zeichen. Oder wenn wir jetzt mal diese Begebenheit der ersten Brotvermehrung, als der Herr 5000 Männer versorgt hat, die Frauen und Kinder waren ja auch anwesend, also die Dunkelziffer ist ja um ein Vielfaches höher gewesen. Die Ausgangslage war ja, dass er ein Riesenpulk von Menschen dem Herrn Jesus gefolgt ist, aufgrund der Zeichen, die er im Vorfeld schon vollbracht hat. Dann bringt er ein weiteres Zeichen, diese Brotvermehrung. Sie folgten ihm nach über den See nach Kapernaum und dann fragen sie ihn, diese dreiste Frage, ja, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir dir glauben? Also da fällt man ja vom Glauben eigentlich ab. Und das ist es, was genau hier wieder zutage kommt. So, Lazarus soll kommen, dann werden sie glauben. Nee, und Abraham bzw. der Herr sagt, sie haben Mose und die Propheten, sie haben die Schrift. Auf diese sollen sie hören. Ja? Und jetzt die Antwort des Reichen auf das Gesagte. Nein, sagt er. Er weiß es besser. Also Widerspruch. Nein, Vater Abraham. Sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Wenn wir das jetzt mal aus der Gegenwart jetzt betrachten, wir haben jetzt vor 2 Wochen Ostern gefeiert, wir haben Weihnachten gefeiert, demnächst feiern wir Pfingsten. Wir haben eine Menge Zeichen, die auf unseren Herrn hinweisen. Die ganze Welt. Der Herr Jesus ist der Erste, der aus den Toten wiedergekommen ist. Halleluja, genau. Wenn wir jetzt diesem Gedanken des Reichen folgen, was ist denn, da müsste ja jetzt die Schlussfolgerung sein, so würden viele Buße tun. Aber versteht mich nicht miss, Gott sei Dank für jeden, der zum Herrn findet. Aber es ist doch jetzt nicht so, dass jetzt, okay, wir haben jetzt Ostern gefeiert, es haben jetzt eine Reihe Menschen hier in Mülheim zum Herrn gefunden. So, das ist ja leider nicht so. Das mit der Buße, also dieser Gedankengang, der ist ja nicht so, das stimmt ja nicht so ganz. Denn der Herr Jesus ist auferstanden und hinaufgefahren in den Himmel. Und selbst das wird doch heute angezweifelt. Selbst das wird doch angezweifelt. Ja? Denken wir nur an einen der Mitgekreuzigten, als der Herr Jesus an Gethsemane gekreuzigt wurde, links und rechts die beiden Mitgekreuzigten. Einer von denen hat in der Gegenwart Jesu erkannt, wer derjenige ist, vollkommen unschuldig. Er hat überhaupt nichts getan. Ich verdiene diesen Tod am Kreuz. Da ist diese Buße zu erkennen. Da hat jemand erkannt, wer der Herr ist und wer er selber ist. Diese Bedürftigkeit kommt da zum Ausdruck, dass man erkennt, wenn man diese Herrlichkeit Jesu, Gottes, wahrnimmt, dann sieht man, er ist der Herrliche, der Heilige, der Reine, der Unfassbare. Und dann fällt das Licht auf mich, dann sehe ich mich selber. Dann komme ich zu der Erkenntnis, ich müsste an das Kreuz, aber nicht er. Er ist für mich gestorben. Er ist für mich ans Kreuz gegangen. Und ihr Lieben, wenn wir das haben, wenn wir jeder von uns dieses hat, er ist für mich gestorben, dann ist Jesus dein Herr und Heiland und halte es fest. Halte es fest. Das ist diese Heilsgewissheit, die der Herr uns vermitteln möchte, dahin hinein verhelfen möchte. Den letzten Vers, da setzt er ja nochmal dem Ganzen, der Vater Abraham, die Krone auf. Er sagt, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, nochmal diese Wiederholung, diese Dringlichkeit, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Lieben, wir sehen jetzt hier auch, was die Bibel, das Zeugnis, das kommt jetzt hier so durch, was die Bibel von sich selber sagt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. 2. Timotheus 3, Vers 16. Und das ist das, was hier so deutlich wird, mit einigen Ausrufezeichen. Es liegt aber an uns, wie wir darauf reagieren. Der Herr spricht zu uns, in unser aller, hier jetzt zu uns und in unser aller Leben hinein. Lassen wir es auf uns wirken, nehmen wir es ins Gebet und alles, was jetzt auch genannt wurde, ne, das ist ja null und nichtig, wenn ihr das nicht selber für euch prüft und in der Schrift, im Gebet verifiziert. Ja? Nehmt das nicht, was ich euch jetzt gesagt habe, aber schaut selber in der Schrift nach, wenn euch jetzt was davon angesprochen hat und prüft es. Das ist das, was die Bibel über die Gemeinde in Beröa bezeugen lässt, dass sie edler gesinnt waren als die Gemeinde in Thessaloniki, in Thessalonich. Denen galt ja dieser Aufruf, prüft alles, das Gute behaltet. Und die Gemeinde in Beröa waren edler gesinnt als diese. Warum? Weil sie täglich in der Schrift prüften, was der Paulus ihnen da verkündet hat. Täglich. Und prüften, ob es sich so verhielte. Ja? Das ist es. Wenn der Herr uns da so gnädig wäre und uns da wieder hinein verhelfe, da wären wir, da sind wir auf keinem unguten Weg. Und diese Gewissheit habe ich ja vorhin angekündigt, damit möchte ich jetzt auch schließen mit dem Zitat aus Johannes 5, Vers 24. Da lässt uns der Herr Jesus wissen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Amen.